Moin, bevor es losgeht, die Suche nach U96, das letzte Geheimnis, ist eine Podcast-Produktion von NWZ Online. Das hier ist die 5. Episode. Neue Folgen kommen immer freitags, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann könnt ihr mit einem Online-Abo der Nordwestzeitung auch jetzt schon alle Folgen hören. Klickt dafür einfach auf nwzonline.de/u96. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los. Hallo, ich bin Julian Reusch, ich bin Journalist und arbeite bei NWZ Online. Und ich nehme euch in diesem Podcast mit auf meine Recherche zu U96, das legendärste U-Boot der deutschen Geschichte. Wenn ihr die ersten Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten da an. Denn es gibt da so eine Theorie, die besagt, dass Überreste von U96 noch immer in Wilhelmshaven zu finden sind. Diese Theorie stammt von dem Buchautoren und Journalisten Gerrit Reichert. Er hat seine Argumente dafür in einem neuen Kapitel in seinem Buch U96 – Realität und Mythos aufgeschrieben. Wenn das wirklich so stimmt, dann müsste die Geschichte neu geschrieben werden. Denn U96 gilt offiziell als verschrottet. Wilhelmshaven ist meine Heimatstadt, eine Stadt direkt an der Nordseeküste, die ohne Frage schöne Seiten, aber eben auch viele Probleme hat. Die Menschen der Stadt schätzen die Nähe zum Wasser, zur Nordsee und auch die Marinetradition. Historiker haben zum Hafen recherchiert und die Geschichte aufgeschrieben, damit sie nicht vergessen wird. Über das Buch von Reichert, der U96 in Grodendamm verortet, haben wir in diesem Podcast bereits ausführlich gesprochen. Doch es gibt da noch ein wichtiges Detail, über das wir uns nun unterhalten müssen. Es ist ein privates Tagebuch zum Treiben im Hafen, das als wichtiges Puzzleteil der Theorie dient. Darin werden am 9. Oktober 1945 24 U-Boote in Wilhelmshaven aufgelistet. Darunter namentlich auch U96. Es ist das letzte mir bekannte Dokument, wo das Boot überhaupt so explizit erwähnt wird. Ich versuche, das Tagebuch zu verifizieren. Es ist abgedruckt in dem Buch von der Kaiserlichen Werft zum Marinearsenal. Es ist ein Buch von Gerhard Koop zum Wilhelmshavener Hafen. Zu ihm komme ich auch später noch. Er hat das Tagebuch nicht selbst verfasst. Es ist unklar, woher dieses Dokument stammt. Am wahrscheinlichsten scheint mir, dass ein Hafenarbeiter damals schlicht Buch darüber geführt hat, welche Schiffe er im Hafen gesehen hat. Doch einen Namen zu ihm gibt es nicht. Wörtlich steht in diesem Tagebuch am 9. Oktober 1945 geschrieben:
In der noch unvollendeten Westkammer sowie in den umliegenden Hafengebieten liegen insgesamt 24 U-Boote, die durch Bombenangriffe versenkt wurden oder die noch vor der Kapitulation von der eigenen Besatzung dort gesprengt und versenkt wurden.
U96 taucht in diesem Eintrag bei der Angabe durch Bombenangriffe versenkt auf. Ebenso wie 4 andere U-Boote, 3 vom gleichen Typ 7C und ein Typ 21 Boot. Ich habe diese 24 aufgelisteten U-Boote mit der Liste der versenkten U-Boote verglichen, die ich bei meinem Besuch im Nationalarchiv Londons gefunden habe. Viele davon stimmen überein, aber 2 in der Räderschleuse versenkte U-Boote fehlen beispielsweise in dem Tagebuch. Das Tagebuch endet mit einem Eintrag am 17. Oktober 1946. Bis dahin findet nirgends wieder ein U-Boot Erwähnung. Weder U96 noch die 2 anderen Boote der Räderschleuse. Und in den 24 U-Booten aus dem Tagebuch werden 2 nicht bei der Zerstörung in der Räderschleuse geführt. Neben U96 ist das U3508, ein Typ 21 U-Boot. Das ist ein größerer U-Bootstyp als ein Typ 7C Boot. Der erste Eintrag in dem Tagebuch stammt vom 4. August 1945. Von da an wird festgehalten, welche Schiffe inklusive Schiffsnummern in den Hafen einfahren oder ihn verlassen. Doch das große Problem: Gerhard Koop, der das Tagebuch in seinem Buch abgedruckt hat, ist bereits verstorben. Und eine genaue Quellenangabe dazu findet man in seinem Buch nicht. Wie gesagt, der Name des Verfassers bleibt unbekannt. Der Abgleich des Hafentagebuchs und der Liste aus London lässt mich nicht los. Bin ich die ganze Zeit auf der falschen Fährte, ist es gar nicht U96, sondern U3508? Ich schaue mir das Luftbild der britischen Royal Air Force vom 14. April 1945 nochmal an, das mich schon so lange beschäftigt. Ich versuche irgendwie zu erkennen, ob es ein Typ 7C oder ein Typ 21 Boot sein könnte. Ja, Überraschung, ich kann das nicht einschätzen. Also schicke ich dieses Bild zwei U-Boot-Experten unabhängig voneinander. Ich will ihre Meinung hören. Kann man irgendwie erkennen, welcher U-Boot-Typ das ist? Einer davon ist Axel Niestle aus der Nähe von Berlin. Er gilt weltweit als einer der größten Spezialisten, wenn es um den U-Boot-Krieg geht. Und seine Antwort überrascht in ihrer Deutlichkeit. Er schreibt mir wörtlich: Ob der eingekreiste Ort tatsächlich das Wrack von U-96 bezeichnet, wage ich zu bezweifeln, da die da drin erkennbaren Konturen keine Ähnlichkeit mit den schlanken Linien eines 7C-Bootes haben. Zudem ist die Annahme, dass U-96 bei der Versenkung in zwei Teile zerbrach, reine Spekulation. Okay, dass er die Theorie mit den zwei Teilen als Spekulation bezeichnet, damit habe ich gerechnet. Aber seine Aussage zum Bootstyp ist überraschend. Er verweist als Referenz auf das darüber liegende U-Boot. Das sei eher ein Typ 7C-Boot. Ich stelle die gleiche Frage Nils Theinert. Er arbeitet beim Deutschen Schifffahrtsmuseum und sein Forschungsschwerpunkt ist die Untersuchung von Tauchtechnik der U-Boote. Er antwortet mir, dass es sich aus der Luftaufnahme nicht zweifelsfrei klären lässt, was für ein U-Bootstyp das sei. Allerdings sei ein Typ 7C-Boot kleiner als zum Beispiel ein Typ 21-Boot. Das Stichwort Typ 21-U-Boot habe ich in meiner Mail nicht gegeben. Ein Typ 21-U-Boot ist U3508. Ja, das ist alles sehr vage, doch es reicht mir, um mich zumindest damit zu beschäftigen. Ich schicke eine Mail ans Naval History and Heritage Command. Es ist eine Organisation in den USA, die auch historische Informationen der US Navy aufbewahrt. Ich frage nach Dokumenten zum Bombenangriff am 30. März 1945 auf Wilhelmshaven. Ich will wissen, welche U-Boote versenkt wurden. In der Antwort werden mir drei U-Boote genannt. U-96, U-429 und U-3508. U-429 lag nachweislich im Bauhafen, also einem anderen Hafenbecken. Doch wieder tauchen U-96 und U-3508 in einem Atemzug auf. Der Name Gerhard Kob ist in diesem Podcast immer wieder gefallen. Es wird Zeit, dass wir uns intensiver mit ihm beschäftigen. Geboren wurde er 1926 und war von 1941 bis 1945 bei der Kriegsmarine bei der U-Boot-Waffe. Nach Kriegsende arbeitete er unter anderem als Bergmann und beim Bundesgrenzschutz. Er wird in Wilhelmshaven sesshaft und es wird seine Passion, zur Geschichte der Stadt und der Marine zu recherchieren. Er bringt zahlreiche Bücher heraus. Zur Kriegsmarine in Wilhelmshaven eine umfangreiche Stadtchronik, zu den Kreuzern, Schlachtschiffen und auch zu den U-Booten veröffentlichte er eigene Bücher. Dabei hat er sich einen Namen gemacht und auch in Sachen U-96 spielt er für Gerrit Reichert eine wichtige Rolle.
Und dann gibt es eben halt eine Bildfolge von Kob, einem renommierten Marinehistoriker aus Wilhelmshaven, von dem man weiß, dass er auch als ehemaliger U-Boot-Kommandant ausgesprochen akribisch und der Wahrheit verpflichtet war und nicht etwa der Fiktion, der in mehreren Publikationen in den 80er und 90er Jahren die Hebung dieser geborstenen U-Boot-Teile, eindeutig die Hebung dieser geborstenen U-Boot-Teile als Hebung von U-96 identifizierte.
Diese zwei Fotos, die Reichert hier anspricht, sind wirklich elementar für seine Theorie. Zu sehen sind jeweils U-Boot-Teile, die an zwei Seiten an einem Kran hängen. Einmal sei das das Vorderteil und einmal das Hinterteil eines U-Boots, schreibt Reichert. Es fehlt auf beiden Fotos das Mittelteil, also der Kommandoturm. Auf den Bildern ist dort, wo der Kommandoturm war, Metall nach außen gebogen. Es sieht sehr deutlich nach einem Bombentreffer aus. Reichert schreibt in seinem Buch dazu, dass Kob diese Bilder unterschrieben habe mit dem Datum Anfang Mai 48 und dem Satz: Hier wird das Vorderteil von U-96 an die Oberfläche geholt. Gerhard Kob ist im Jahr 2005 mit 78 Jahren gestorben. Auch in seinem Nachruf heißt es, dass seine Werke durch seine Akribie aufgefallen seien und seine Bücher bis heute hervorragende Nachschlagewerke sind. Ich komme mit dem Sohn von Gerhard Kob in Kontakt. Ich erhoffe mir Einblicke in die Dokumentensammlung des Historikers. Sein Vater hätte unzählige Schrankwände voller Ordner und Unterlagen gehabt. Vieles sei nicht mehr in Familienbesitz. Es wurde veräußert oder Museen zur Verfügung gestellt. Ich treffe mich schließlich mit dem Enkel von Gerhard Koop. Der lebt noch immer in der Region. Er hat einen wichtigen Ordner seines Großvaters bei sich. Gerhard Koop hat einen riesigen Aktenordner, wo er zu allen deutschen U-Booten mit zwei- oder dreistelligen Schiffsnummern die Geschichte und den Verbleib recherchiert hat. Was für eine unglaubliche Arbeit. Ich darf mir diesen Ordner anschauen. Auch U96 ist darin aufgelistet. Es geht los mit den zentralen Daten. Kiellegung, Stapellauf, Indienststellung, all sowas eben. Und auch das Datum der Versenkung ist mit dem 30. März 45 in Wilhelmshaven angegeben. Aber es steht dort nicht versenkt. Gerhard Koop hat die Beschreibung selbst versenkt benutzt. Schon eine komische Formulierung. Es gab U-Boote, die sich auch in Wilhelmshaven kurz vor der Kapitulation selbst versenkt haben, damit die Schiffe nicht den Siegermächten ausgeliefert werden. Aber bei U96 ist das nicht bekannt. Es folgen unter anderem die einzelnen Kommandanten und eine detaillierte Auflistung der 11 Feindfahrten und was dort jeweils passiert ist. Auf der letzten Seite zu U96 steht dann, dass es durch einen amerikanischen Luftangriff versenkt wurde. Und der letzte Satz lautet, es wurde später abgewrackt. Für Reichert ist Koop ein zentraler Pfeiler in seiner Theorie, dass U96 im Großen Damm liegt. Wegen dieser beiden Bilder, die die vermeintliche Hebung von U96 zeigen. Reichert schreibt wörtlich in seinem Buch, dass Koop auf diesen Fotos zweifelsfrei U96 identifiziert habe. Das ist nicht falsch, aber ich würde es ein wenig anders formulieren. Diese beiden Bilder von der Hebung des gebombten Bootes habe ich in zwei Büchern von Gerhard Koop gefunden. Das eine heißt Kampf und Untergang der deutschen U-Boot-Waffe und das andere Die Marine in Wilhelmshaven. In dem einen Buch steht bei den Bildern wörtlich Bergung eines U-Boot-Wracks im ehemaligen U-Boot-Stützpunkt. Vermutlich handelt es sich um U96, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu. Erst in dem anderen Buch klingt das dann deutlicher. Dort steht, hier wird das Vorderteil von U96 an die Oberfläche geholt. Es scheint so, dass Koop zwischen diesen beiden Büchern plötzlich sicherer geworden ist, dass es U96 war. Aber ob es so ist und warum, das lässt sich nicht mehr herausfinden. Und er hat ja auch seinen Eintrag zu U96 in dem Aktenordner, zu den ganzen U-Booten nicht geändert, während er auf anderen Seiten teilweise mit Bleistift noch Anmerkungen gemacht hat. Diese beiden Bilder von der vermeintlichen Hebung von U96 veröffentlicht mein Kollege Nikolas Reimer, der mich bei der Recherche unterstützt, in einem Artikel auf NWZ Online. Und darauf meldet sich dann jemand, der eine interessante neue Sichtweise auf die Dinge bringt.
Genau, das war eine Mail eines Mannes aus Friesland. Kurz zu dem Mann, er hat gesagt, er ist kein U-Boot-Experte, deshalb ist das mit Vorsicht zu genießen. Er ist aber Fallschirmjägeroffizier und er ist Hobbyfotograf. Und man sagt ihm nach, dass er, Zitat, ein ganz brauchbares Auge für Details, für fotografische Details hat. Und er hat in seiner Mail einige Fotos und Beschreibungen mit Stellen zugeschickt, die für ihn auffällig sind. Also wir gehen ja immer noch davon aus, diese zwei Fotos, die man dort sieht, die Reichert auch für seine Theorie nimmt, zeigen einmal Bug von angeblich U96 und einmal Heck. Erster Punkt, was ganz klar zu erkennen ist, bei dem Bug ist das Tiefenruder, Backbord. Das ist unstrittig. Dieser Hobbyfotograf meint aber, dieses Tiefenruder auch auf dem Bild zu sehen, das angeblich das Heck zeigt. Ein weiterer Punkt ist am Ende des vermeintlichen Hecks bei der Bruchstelle, da ragt das Metall, also die Bauform des U-Bootes ragt extrem auffällig hinaus. Das will er auch auf dem Bugheck erkennen. Und zuletzt ist es noch so, dass das U-Boot, das dort zu sehen ist, hat ja eine ganz markante Nase. Das ist auf dem Bugfoto klar zu erkennen. Und er meint, diese Nase, diese markante Form auch auf dem vermeintlichen Heckfoto zu erkennen. Das heißt, er kann das natürlich nicht beweisen, aber er sagt, für ihn ist das unstrittig, dass das ein und dasselbe Teil ist, nur aus unterschiedlichen Perspektiven fotografiert.
Darüber haben Nico und ich dann auch noch intensiver weiter diskutiert. Ich bin auch wie du nämlich eher dabei zu sagen, was der E-Mail-Geber geschrieben hat, der hat da schon einen Punkt. Der hat ja auch wirklich rot eingekreist die Punkte, hier, schauen Sie mal da, vergleichen Sie das mal, die Perspektive zeigt doch das. So sieht eigentlich ein Typ C-Boot, 7C-Boot aus. Und das hat er schon ziemlich schlüssig argumentiert.
Das, was wir jetzt gerade aufgezählt haben, diese drei Punkte, das waren jetzt nur die auffälligsten, die genau, auch für Laien wie uns erkennbar sind. Er hat noch zwei, drei andere Punkte genannt und markiert, wo wir dann gesagt haben, da hätten wir gar nichts erkannt, also dass da überhaupt irgendwas ist. Und deshalb, das klingt schon plausibel.
Ich will es klar sagen, einen endgültigen Beweis, dass es nur ein Teil und nicht Bug und Heck sind, gibt es nicht. Aber wenn ihr mich fragt, ist die Argumentation des Mannes durchaus überzeugend. Also ich glaube auch, dass es nur ein Teil von verschiedenen Perspektiven ist. Wenngleich es aber auch wirklich nicht entscheidend ist. Und Reichert, so erzählt er mir, hat sich diese Frage ja auch gestellt und ihm hat dann wiederum ein anderer Experte versichert, dass es zwei Teile seien. Nach dem Treffen mit dem Koop-Enkel bleibe ich weiterhin irgendwie nicht überzeugt, dass Gerhard Koop sich absolut sicher ist, dass das U96 auf den Bildern ist. Er gilt als sehr genauer und akribischer Historiker. Das hat mir auch nochmal seine Familie bestätigt. Er hat sich wochenlang durch Archive und Akten gewühlt, er hat sich mit anderen Experten vernetzt und alle Erkenntnisse wirklich feinsäuberlich auf seiner Olympia-Schreibmaschine festgehalten. Wäre er zur Überzeugung gelangt, dass diese Fotos zweifelsfrei U96 zeigen, geschweige denn, dass U96 im Großen Damm liegt, hätte er es nicht irgendwo deutlicher vermerkt? Aber eben das ist nirgends zu finden. Doch auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, es ist zweifelsfrei klar, dass dieses Bild ein Typ 7C-Boot zeigt. Da sind sich alle Experten einig, die sich mit diesem Foto beschäftigt haben. Es ist eben kein Typ 21-Boot, wie es U3508 war. Mir raucht langsam der Kopf. Was können wir also noch machen, um Beweise zu finden, dass U96 im Großen Damm liegt? Diese Frage treibt die ganze Recherche an. Wir haben über viele Indizien in diesem Podcast bereits gesprochen. Aber eine Sache gehen wir jetzt an. Wir wollen den Großen Damm in Wilhelmshaven scannen. Also so würde ich das laienhaft beschreiben. In Fachsprache heißt es, dass wir eine geophysikalische Untersuchung machen. Dabei unterstützt uns die Ingenieurgesellschaft Nordwest. Das Unternehmen aus Oldenburg ist darauf spezialisiert, nicht nur Projekte im Hoch- und Tiefbau zu planen, sondern auch Geoinformationen zur Verfügung zu stellen. Wie das genau funktioniert, erklärt Jörg Endum, der die Untersuchung des Dammes geleitet hat.
Wir machen hier Untersuchungen auf dem aufgeschütteten Damm. Es geht eigentlich im Wesentlichen darum zu gucken, was in diesem Damm damals reingebaut wurde, verbaut wurde, was an Schrott oder auch an anderem Material hier eingebracht wurde. Und dazu nutzen wir eine Technologie, die man ähnlich mit dem Ultraschall oder Echolot vergleichen kann. Es ist Georadar. Und wir nennen das immer den gläsernen Untergrund. Man guckt also mit diesem Verfahren in den Untergrund hinein, bekommt ein Abbild des Untergrundes und sieht also auch Veränderungen, Einbauten, alles, was im Untergrund sich befindet und kann das auch zuordnen, geometrische Strukturen erkennen. Und wir hoffen, dass wir jetzt eben auch diverse Sachen finden, die Sie ja vermuten. Wo Sie also vermuten, dass da eventuell auch U-Boot-Teile drin sind.
Im Vorfeld hat mir die Ingenieurgesellschaft Nordwest gesagt, dass sie mir keine Versprechung machen können, wie gut das Ergebnis am Ende ist. Dafür gibt es einfach zu viele Faktoren, die unklar sind. Beispielsweise weiß man nicht, in welcher Tiefe das U-Boot liegen könnte. Die Wassertiefe in dem Bereich wird irgendwo zwischen 10 und 15 Metern liegen. Ein Typ 7C-U-Boot ist etwa 9 Meter hoch. Doch auch Salzwasser oder weiteres Metall stellen eine Schwierigkeit dar. Doch ein Versuch, so sagt man mir, sei es wert.
Das, was historisch ja belegt ist, ist, dass es einfach eine Auffüllung aus Trümmerschutt ist. Und es geht jetzt darum zu gucken, können wir diesen Trümmerschutt noch differenzieren? Kann man gewisse Strukturen zuordnen, also Blöcke, Größen, geometrische Strukturen? Das Radar hat den Vorteil, dass es an der Stelle auf Metall sehr stark reagiert. Also wenn wir dort ein metallisches Objekt haben, können wir nicht mehr durch das Objekt durchgucken. Während durch Beton, durch Auffüllungen können wir noch durchgucken. Das heißt, ich sehe dort auch noch tiefere Strukturen. Damit hätte ich an der Stelle, wenn ich ein sehr großes Metallobjekt habe, immer diese Differenzierung, ich sehe dahinter nichts mehr. Und das bedeutet, eigentlich könnte das dann Metall sein. Das macht es hier einerseits spannend, auf der anderen Seite aber auch schwierig in der Zuordnung der verschiedenen Strukturen.
So treffen wir uns an einem kalten Herbsttag auf dem Großen Damm. Insgesamt 3 Mitarbeiter untersuchen mit 2 verschiedenen Geräten den Damm. Eines wird hinter ein Quad gespannt. Damit fährt der Mitarbeiter langsam sowohl die Straße als auch den Gehweg und die Rasenflächen über die gesamte Länge des Dammes ab. Das Gerät ist nicht sehr hoch. Irgendwie erinnert es mich an einen überdimensionalen Rasenmäherroboter, nur natürlich ohne Klingen und mit noch einer höheren Antenne dran. Das andere Gerät ist ein wenig breiter und wird von Hand über die gleiche Fläche geschoben. Um in dem Bild zu bleiben, sieht das jetzt eher nach einem klassischen Rasenmäher aus, also mit Haltegriff am Ende und davor dann einem eher niedrigen Aufbau, der pro Seite zwei Reifen hat.
Also es sind beides Georadarsysteme, die unterscheiden sich von der Anregung des Signals. Das eine hat eine basiert auf einem System wie Echolot. Man schickt einen Impuls aus und bekommt ein Echo. Das zweite Verfahren ist eher ein Frequenzspektrum, was ausgesendet wird, also ein breiteres Spektrum. Und an der Stelle wird das auch wieder umgerechnet in einen Impuls, aber es ist eine etwas andere Anregung, sind aber beides Radarsysteme, die elektromagnetische Wellen ausstrahlen. Wir hoffen uns, dass wir ein bisschen Unterschiede erkennen in der Detektierbarkeit von kleineren und größeren Strukturen. Das zweite Gerät, das handgeführte Gerät, ist eine ganz neue Entwicklung. Die ist ganz neu auf dem Markt, also ist kein Prototyp mehr, aber ist eine der ersten Serie. Ich glaube, die ersten 50 Geräte sind jetzt gebaut und wir testen das hier mit dem Hersteller zusammen.
Direkt auf Sichthöhe des handgeführten Geräts ist ein Monitor verbaut, wo erste Ergebnisse des Scans sichtbar werden. Wir schauen alle gemeinsam drauf. Ich erkenne da den Verlauf des Dammes, aber ansonsten vor allem blaue Bereiche, hier und da mal etwas Rot-Gelbes. Doch man merkt schnell, dass Experte Jörg Endum irgendetwas aufgefallen ist. Ich hacke nach.
Wir haben jetzt in der ersten Messung schon gesehen, während der ersten Befahrung, dass sich so bestimmte Zonen abgebildet haben. Das heißt noch nichts, aber es waren schon geometrische Strukturen zu erkennen, die also auch eine Dimension haben, wo man sagt, es könnte auch so die Größe eines U-Boots sein. Muss man nochmal gucken, ob das in der Endauswertung sich auch so darstellt. Das war jetzt so eine erste Abschätzung, also noch nichts ausgemessen, aber mindestens 30 Meter, 20, 30 Meter lang und ein paar Meter breit. Heißt aber nicht, dass es unbedingt das U-Boot ist.
Ihr müsst euch diesen Moment einmal vorstellen. Wir stehen an der Deichseite des Grodendamms und Jörg Endum spricht von einer solch großen Struktur, die so groß wie ein U-Boot sein könnte. Was wäre das für ein unglaublicher Erfolg, wenn diese Georadarortung erstmals einen Beweis liefert, dass ein U-Boot im Grodendamm liegt. Der Experte zeigt uns nochmal genau, wo er das interessante Gebiet lokalisiert hat. Es ist eher Richtung Stadtseite, also dort, wo mit den Arbeiten des Dammes Ende der 40er Jahre angefangen wurde. Die Stelle ist auch sehr nah an dem Ort, wo U96 vermeintlich zuletzt lag. Reichert hat den Liegeplatz beim damaligen U-Boot-Stützpunkt an der Wiesbadenbrücke lokalisiert. Diese Stelle ist von dem Ort, der jetzt interessant für uns ist, vielleicht 100 Meter entfernt. Wären keine Bäume dazwischen, könnte man ihn sehen. Aber das alles war nur ein erster Blick auf den Bildschirm. Und auch nur von einem der beiden Geräte. Also sozusagen eine erste Spur, ein interessanter Teilabschnitt. Aber jetzt im Nachgang muss man sehen, was daraus wird.
Die Daten werden jetzt im Büro weiter verarbeitet. Dafür gibt es Spezialsoftware. Letztendlich ist es eine tomografische Betrachtung. Das heißt, wir laden die Daten in eine Software rein, die eine 3D-Betrachtung erlaubt. Das heißt, ich kann von oben, von der Seite, von vorne in diese Daten reingucken. Es ist ein bildgebendes Verfahren, dieses Radarverfahren. Und ich kann an der Stelle mir einen gewissen Eindruck verschaffen von den geometrischen Strukturen. Ich sehe, wie tief wir reingekommen sind, in welchen Tiefenlagen auch bestimmte Sachen da sind. Und dann werden diese beiden Datensätze nochmal miteinander verglichen. Das ist mit unterschiedlicher Software wird bearbeitet. Hinterher holen wir uns dann, weil es ist alles georeferenziert. Das heißt, wir haben das mit Satellitenvermessungen, sind die Daten hier lagemäßig erfasst worden, sodass wir beide Datensätze auch gegebenenfalls übereinander legen können und nochmal abgleichen können.
Ich will euch nichts vormachen. Nach all den Dämpfern in der Recherche habe ich bei diesem Termin wieder etwas Hoffnung geschöpft, Beweise zu finden, dass U96 womöglich wirklich im Grodendamm in Wilhelmshaven liegt. Wie das Ergebnis der geophysikalischen Untersuchung dann aussieht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Jetzt wird es wieder Zeit, ein Besatzungsmitglied von U96 zu Wort kommen zu lassen. Uns liegen originale Audiodateien der Männer von U96 vor. Bei Veteranentreffen haben sie auf Tonband eingesprochen, wie es mit ihnen nach der Zeit auf U96 weiterging. Das hier ist eine weitere Geschichte.
Durch Heinz Kloss. E-Maschinenmat auf U96. War von den Dienststellungen bis einschließlich 6. Feinfahrt an Bord. Anschließend kam ich auf Oberfeldwebel-Lehrgang nach Kiel und Friesort. Wurde dann auf Baubelehrung von U623 geschickt. Wir bekamen einen Kommandanten, der das U-Boot-Abzeichen hatte. Und die Besatzung freute sich, einen erfahrenen Kommandanten zu haben. Doch das übliche Torpedoschießen und die taktischen Übungen vor Hela mussten wir allerdings jeweils wiederholen. Da diese Übungen nicht zufriedenstellend ausgefallen sind und ich bekam ein ungutes Gefühl für die kommenden Feindfahrten. Vor der ersten Ausreise gab es nochmal Urlaub. Im Urlaub bekam ich die Gelbsucht und am Tag der Rückreise kam ich ins Krankenhaus. Das war mein Glück, denn das Boot lief inzwischen aus und kehrte von seiner ersten Feindfahrt nicht zurück. Ich wurde zunächst für ein Vierteljahr U-Boots-untauglich geschrieben und wohnte in der Zeit auf der Hamburg in Danzig und hatte sehr ruhige und schöne Monate. Danach kam ich nach Pillau als Ausbilder in einer Ferienkompanie. Ich unterrichtete die Fächer U-Kunde, E-Kunde und Sport. Nach etwa 4 Monaten kam ich auf Baulenk des Schnorchelbootes U-3504. Nach Indienststellung und der üblichen Ausbildungszeit kamen wir nach Wilhelmshaven zur Endausrüstung. Es war eine Fahrt nach Japan vorgesehen. Doch einen Tag vor der Ausreise war die Kapitulation und wir mussten allen Proviant und Munition wieder ausladen. Für den Proviant bekamen wir einen Schuppen zur Verfügung gestellt und hatten dadurch die Gelegenheit, einen großen Teil unseres Proviants in unser Internierungslager nach Ebkerie zu schmuggeln. Denn unsere Kartoffeln kamen per LKW ins Lager und unter die Kartoffeln versteckten wir unseren weiteren Proviant. Wir hatten genügend Fleisch, Fett, Trockenmilch, Gewürze und so weiter. Selbst Schnaps fehlte nicht. Im Lager wurde alles unter die Stufen verteilt. Ich hatte das obere Fach im Spind voll Käse, aber nur 14 Tage, da lief er runter. Das Boot wurde übrigens am 6.5. von Wilhelmshaven versenkt. Am 1. August wurden wir entlassen. Wir bekamen noch für 3 Monate Gehalt und Tabak. Außerdem hatte ich noch viel Wäsche und eine neue, eben umgetauschte Uniform. Mit LKW wurden wir nach Plön gebracht mit einer Übernachtung in einer Baracke, in der die Juden früher gefangen gehalten wurden. Und die zweite Übernachtung war in den Segeberger Kalkbergen. Das letzte Stück durften wir zu Fuß laufen. Bei mir waren es noch 15 Kilometer. Im Gepäck hatte ich noch Gänsefleisch, Kaffee und Schlagsahne. Nach etwa 8-wöchiger Arbeitslosigkeit bekam ich uns eine Stelle in einem Elektroversuchsinstitut, allerdings bei sehr geringem Lohn. Ich blieb da 11 Jahre. Bei dem großen Metallarbeiterstreik in Schleswig-Holstein entschloss ich mich, wieder zur See zu fahren, allerdings diesmal bei der Handelsschifffahrt. Ich bekam eine Anstellung bei der Reederei Bernhard Schulte, Hamburg. Bin dort 23,5 Jahre als dritter, zweiter und erster Ink gefahren, bis 1980 und dann in Rente gegangen. Im Augenblick ist mein Hobby Teppichknüpfen. Das wär's.
Die Suche nach U96, das letzte Geheimnis, ist eine Podcast-Produktion von NWZ Online. Buch und Produktion: ich, Julian Reusch. Redaktionelle Mitarbeit: Nicolas Reimer, Bianca von Husen und Max Holscher. Sämtliche Ton- und Sprachaufnahmen in diesem Podcast sind urheberrechtlich geschützt.